Und so hören wir andächtig die Worte der heiligen Lesung aus dem ersten Brief des heiligen Apostels Petrus. Geliebte, seid klug und wachsam im Gebet, vor allem liebet einander alle Zeit, denn die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Seid gastfreundlich gegeneinander ohne Murren, dienet einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Verwalter der mannigfachen Gnade Gottes. Wer redet, rede Gottes Wort, wer ein Amt hat, verwalte es mit der Kraft, die Gott gibt, damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, unseren Herrn. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Tröster kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er Zeugnis von mir ablegen. Auch ihr werdet von mir Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang bei mir waret. Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmet. Sie werden euch aus den Synagogen stoßen. Ja, es kommt die Stunde, da jeder, der euch tötet, Gott einen Dienst zu tun glaubt. Das werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich sage euch das, damit, wenn jene Stunde kommt, ihr euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus. In seinem ersten Brief schreibt der heilige Apostel Petrus an die Christen in Kleinasien, die sich aufgrund der Feindseligkeit der heidnischen Umgebung zum Teil in schwierigen Situationen befanden. Durch die Annahme des Christentums war eine Trennung praktisch entstanden von der Welt zwischen ihnen und ihren heidnischen Landsleuten. Und ihre Landsleute empfanden diese Trennung jetzt bitter und nahmen gegen ihre christlichen Mitbürger eine feindliche Stellung ein, die sich in Verleumdungen und Verfolgungen äußerte, wie wir dem ganzen Brief entnehmen können. Und solche Verhältnisse hatten für die Neubekehrten eine doppelte Gefahr. Auf der einen Seite, dass man sich gewaltsam auflehnt gegen die feindliche Umgebung. Auf der anderen Seite, dass man in Mutlosigkeit verfällt oder wieder in die heidnische Welt zurückkehrt. Und all dem sucht der heilige Petrus heute, beziehungsweise nicht heute, aber in seinem ganzen Brief, vorzubeugen. Er zeigt, dass das Christentum trotz der Leiden und Verfolgungen, die mit ihm verknüpft sind, die wahre Religion ist und will die Gläubigen dort in Kleinasien zu einem wahrhaft christlichen Leben ermahnen. Petrus war ja zunächst in Palästina tätig, später dann in Rom. Dorthin hatte er sich wahrscheinlich nach seiner wunderbaren Befreiung aus dem Gefängnis, die wir alle aus der Heiligen Schrift kennen, begeben. Dann treffen wir ihn aber zwischendurch auch wieder auf dem Apostelkonzil in Jerusalem, von dem die Apostelgeschichte berichtet. Oder auch in Antiochien finden wir ihn, wie Paulus in seinem Brief an die Galater erwähnt. Im Jahre 67, also praktisch 34 Jahre oder ein bisschen mehr als 30 Jahre nach dem Tod Jesu, erlitt Petrus dann am gleichen Tag wie Paulus in Rom den Martertod. Der Brief, aus dem die Stelle genommen ist heute, hat er wohl 63 oder 64 in Rom geschrieben. Denn auf der einen Seite setzt der Brief schon eine große Verbreitung und einen längeren Bestand des Christentums in Kleinasien voraus, was erst möglich war, nachdem der heilige Paulus in Ephesus gewirkt hat und nach seiner Abreise von dort im Jahre 58, also wohl nach 58, aber wahrscheinlich noch vor 64, weil Petrus die neronische Christenverfolgung, die Christenverfolgung unter Kaiser Nero, nicht erwähnt, was wahrscheinlich bei so einem einschneidenden Ereignis man erwarten könnte. Also wir befinden uns im Jahr 63 oder 64 nach Christus. Petrus schreibt an Gläubige, die eben unter den Drangsalen leiden in Kleinasien. Und so wird Petrus in dem Abschnitt, den wir heute lesen, eine schöne kurze Verhaltensregel. Vor allem liebt einander, sagt er. Also wieder die betonte Nächstenliebe, die ja so wichtig ist und doch so schwer oft. Denn die Liebe, sagt er, deckt eine Menge Sünden zu. Mit der Nächstenliebe, mit der Liebe können wir viel wieder gut machen, was wir an Negativem getan haben. Auf diese Stelle bezieht sich die Kirche übrigens auch oft, wenn es um die Liebesreue geht. Dass mir meine Sünden leid tun, dass mir meine Sünden leid tun, weil ich Gott liebe, dass dann auch schwere Sünden vergeben sind. Für die Beichte genügt ja streng genommen die sogenannte Furchttreue, also die übernatürliche Furchttreue, also dass mir meine Sünden leid tun aus Furcht vor der Strafe Gottes. Aber die Liebesreue, wie gesagt, und es ist nicht schwer, sie zu erwecken, sagen die Autoren immer wieder, wenn man es immer wieder übt. Die Liebesreue vergibt schon in dem Moment, wo ich sie erwecke, auch schwere Sünden und versetzt mich wieder in den Stand der Gnade. Allerdings sagt die Kirche, dass wir trotzdem, bevor wir zur Kommunion gehen, zur Beichte gehen müssen. Dann betont er die Gastfreundschaft, dann, dass jeder sich als Diener des anderen ansehen soll, als Diener der Gemeinde, der Gemeinschaft. Jeder mit dem, was er als besonderes Talent von Gott bekommen hat, soll er der Gemeinschaft dienen. Denn wir müssen ja die Talente gut verwalten und gut einsetzen und jeder hat so seine Aufgabe. Dann, wir sollen unsere Rede heiligen. Wie wichtig ist das auch, dass wir achten auf das, was wir sagen, dass wir versuchen, positiv zu reden, heilig zu reden. Wenn wir eine Verantwortung tragen, sagt er, in einem bestimmten Amt, dann sollen wir dieses Amt verwalten mit der Kraft Gottes und zur größeren Ehre Gottes. Das betrifft auch alle Aufgaben, die wir natürlich im Leben zu erfüllen haben, auch den Alltag. Und sehr passend zu dieser Situation der Adressaten des Petrusbriefes ist auch das Evangelium heute, das wie die vergangenen Sonntage schon auch wieder aus den Abschiedsreden Jesu genommen ist. Und wieder natürlich die Apostel vorbereitet auf das Kommen des Heiligen Geistes, des Trösters, ihnen wieder sagt, dass der Tröster kommen wird. Und dieser Heilige Geist, dieser Geist der Wahrheit, wird Zeugnis ablegen von Jesus. Und so hat das Wort heute eine neue Note, dass auch die Apostel Zeugnis ablegen werden von Jesus. Wir wissen ja von der eigenen Firmung, dass wir durch die Firmung, durch den Heiligen Geist, Streiter Christi werden. Und dass der Heilige Geist uns unter anderem auch besonders die Kraft, die Fähigkeit gibt, für den Glauben Zeugnis abzulegen. Weil sie von Anfang an bei Jesus waren, deswegen sollen sie weitergeben, was sie gehört und gesehen haben während ihrer Zeit mit Jesus. Dieses Zeugnis ablegen bedeutet aber, wie wir gut wissen, dass sie dann oft bei der Welt anstoßen werden. Dass die Welt zum Widerstand herausgefordert sich fühlt. Und deswegen sagt es Jesus den Aposteln schon jetzt, damit sie dann keinen Anstoß nehmen, wenn es soweit ist. Es wird nicht einfach werden. Sie werden aus der Synagoge ausgestoßen, werden, wie unvorstellbar eigentlich, aus der Gemeinschaft des auserwählten Volkes, um Jesu Willen, um des Messias Willen, der doch das Reich Israel wiederherstellen soll, wegen des Messias aus der Synagoge ausgestoßen zu werden, ist doch eigentlich ein schwer vorzustellender Gedanke für die Apostel. Ein schwieriger Gedanke. Aber auf der anderen Seite haben sie die letzte Zeit ja immer wieder gesehen, wie Jesus, den sie ja als Messias erkannt haben, gerade von den Autoritäten, von den religiösen Autoritäten getötet werden sollte, wie sie immer wieder den Plan gefasst haben, Jesus zu töten. Ja, die Welt wird sogar so weit gehen, sagt Jesus, dass wenn sie die Apostel töten, meinen sie, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Das tun sie aber, weil sie weder den Vater noch Jesus kennen, sagt Jesus. Es ist schön zu sehen hier, wie Jesus die Apostel vorbereitet auf diese Situationen. Und wie er ihnen extra sagt, ich sage euch das, damit ihr dann euch nicht wundert und keinen Anstoß nehmt, wenn es kommt und dass ihr dann daran denkt, dass ich es schon gesagt habe. Sehr passend auch wieder die Worte aus dem Kommuniongebet heute, aus dem Johannesevangelium. Jesus erspart den Aposteln den Kampf in der Welt nicht, aber er bittet den Vater, dass er sie vor dem Bösen beschützen möge. Er bittet Gott nicht, dass er uns aus der Welt nimmt, aber dass er uns beschützt. Und so beten wir heute in der Kommunio oder hören die Worte Jesu: Vater, solange ich bei ihnen war, habe ich sie bewahrt, die du mir gegeben. Jetzt aber komme ich zu dir. Das heißt, jetzt werden sie alleine sein. Ich bitte nicht, du sollst sie wegnehmen aus der Welt, sondern du mögest sie vor dem Bösen bewahren. Es kann auch uns als Trost dienen. Wir sind jeder Mensch in die Zeit gestellt, in die er gestellt ist. Und da wird Gott uns vor dem Bösen bewahren. Sehr lehrreich natürlich auch für uns, die wir ja treue Nachfolger Christi sein wollen, dass Jesus auch uns nicht verspricht, immer auf Rosen zu wandeln und dass wir keinen Anstoß daran nehmen sollen, wenn es bei Zeiten hart ist, wenn vielleicht auch nicht alles so läuft, wie es wir uns vielleicht manchmal träumen. Dass wir vielmehr bereit sind, auch für Jesus Zeugnis abzulegen, zumal wir auch ausgestattet sind, wie gesagt, mit demselben Heiligen Geist, den Jesus heute den Aposteln wieder verspricht. Die Gefahr, in die wir uns heute befinden, heute in unserer Situation hier in unserem Land, in unserer Zeit, ist vielleicht nicht unbedingt von körperlicher Verfolgung momentan, aber von Verführung zum schleichenden Abfall vom Glauben, zum Eingehen von Kompromissen oder vom Verlust des Glaubens mit einer gegen die wahre Kirche Christi gerichteten Religion. Am 20. Mai jetzt diesen Monat haben Bischof Huanda, das ist ein sehr konservativer Diözesanbischof gewesen in der Diözese Chur in der Schweiz und der derzeitige Generalobere der Pius-Bruderschaft, haben gemeinsam unterzeichnet oder sind zu dem Abkommen gekommen, dass Bischof Huanda jetzt, da er sein Amt aufgegeben hat oder in den Ruhestand gegangen ist, dass er jetzt in einem Haus der Pius-Bruderschaft seinen Ruhestand verbringen wird, in Wangs, in der Nähe von Bad Ragaz in der Schweiz. Und es ist ja an sich streng genommen nicht einfach oder eigentlich nicht möglich, dass ein Bischof der Konzilskirche in einem Haus einer Gemeinschaft wohnt oder zusammenarbeitet mit einer Gemeinschaft, die wirklich den wahren katholischen Glauben lebt und lehrt. Weil einfach der Gegensatz zu groß ist. Aber offensichtlich wollen sie auf beiden Seiten dieses Grabens, der die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils von der Lehre der Kirche Christi trennt, den Graben überbrücken, ohne die Lehre zu klären. Und so schrieb Huanda interessant über seine Entscheidung: In Übereinstimmung mit den Wünschen Papst Franziskus werde ich mich bemühen, hier zur Einheit der Kirche beizutragen. Einheit ist immer gut, aber Einheit kann nur in der Wahrheit stattfinden, wie wir immer wieder sagen, und wie wir wissen und wie auch klar zu erkennen, erkennbar ist. Aber hier, wie gesagt, wurde die Lehre nicht geklärt und die Widersprüche und die Gegensätze nicht beigelegt und geklärt. Und es mag eine ehrenhafte Intention sein, und ich möchte hier auch Bischof Huanda nicht die gute Absicht absprechen über ihn persönlich richten, aber eine solche Absicht beachtet nicht das wahre Übel, das das Zweite Vatikanum eigentlich bedeutet. Und wenn man weiß, was Bergoglio, Franziskus, von allen hält, die nur etwas traditionell denken, dann weiß man, oder wie er gegen sie arbeitet, dann weiß man, was für eine Art von Einheit das werden, nur werden kann. Vom menschlichen Standpunkt her mag Huanda, wie gesagt, vielleicht gutmeinend sein. Aber aus der Sicht Gottes verteidigt er ja offensichtlich das Zweite Vatikanum und arbeitet daher auch mit Bergoglio zusammen. Mit allen Konservativen auch die objektive Zweideutigkeit und das Übel der neuen Lehre, der neuen Kirche nicht klar sehen. Denn je mehr wir sehen, und wir haben heute im Evangelium ja wieder die Andeutung Jesu bekommen, je mehr wir sehen, wie klar Jesus spricht und wie sehr er seine Apostel darauf vorbereitet, dass sie nicht mit der Anerkennung der Welt rechnen sollen oder sie erwarten sollen oder sie auch gar nicht erstreben sollen, desto mehr sehen wir, wie sehr das Konzil und die Amtskirche, wenn es zum Beispiel über die anderen Religionen spricht, die Jesus nicht glauben, wie sehr das Konzil gegen den Geist Jesu geht, der ja immer sehr klare Worte findet bezüglich derer, die schuldhafterweise nicht an ihn glauben. Und wir sehen, wie sehr die moderne Kirche mit der Welt einen Bund geschlossen hat. Das sehen wir immer mehr. Und daraus macht sie eigentlich gar keinen Hehl mehr, wie sehr sie mit der Welt einen Bund geschlossen hat und wie sehr sie die Worte der Welt verkündet. Und wir sehen auch, wie gefährlich diese neue Lehre ist und wie sehr sie schon auch die angeblich konservativ Denkenden angesteckt hat. Also vom Standpunkt der Rettung unserer Seelen her, was ja der Standpunkt Gottes ist, wird klar, dass man klar gegen die Lehre der modernen Kirche, die sich schon im Zweiten Vatikanum grundgelegt hat, Stellung nehmen muss und aufpassen muss und damit daran keinen Anteil haben darf und auch nicht mit der modernen Kirche, die einen neuen Glauben glaubt und lebt und lehrt. Abschließend danken wir umso mehr Gott dafür, dass wir ihm heute an diesem schönen Morgen wieder das reine Opfer Christi darbringen dürfen, in allen unseren Anliegen, für die ganze Kirche, zur Wiedergutmachung, für alle unsere Sünden und Nachlässigkeiten und vor allem zum Lob und zur Ehre Gottes. Wir werden hier wieder gereinigt, bekommen neue Kraft und so können auch wir den Dingen klaren Auges entgegengehen, die Jesus den Aposteln hier auch verheißen hat, dass sie bei der Welt anstoßen werden, aber dass sie keine Angst zu haben brauchen, denn er hat es ihnen schon gesagt. Und da, wo der Meister ist, da soll auch der Knecht sein. Und so beten wir abschließend mit der Sekret: Herr, die makellosen Opfergaben mögen uns reinigen und unserer Seele himmlische Gnadenkraft verleihen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.